herzlich willkommen. Nummer 5 heute in der LPK vor dem Plenum. Das heißt, die 6-stündige Befragung nach hinten raus offen ist eröffnet.
Ich muss nur später die Kinder abholen.
Achso, wir würden das in 5,5 Stunden auslaufen lassen. Herr Liebscher, wir haben heute schon mehrfach so über das gesprochen, was die Woche im Thüringer Landtag passiert ist. Stichwort Herr Sellner und sein Auftritt, sein Empfang bei der AfD-Fraktion am Vortag des Holocaust-Gedenkens. Herr Liebscher, was löst denn das bei Ihnen aus, wenn solche Sachen stattfinden hier im Thüringer Landtag vor Ihrer, ich hätte fast gesagt, Bürotür, Sie dem möglicherweise sogar noch auf dem Landtagsflur begegnet sind, das weiß ich jetzt nicht.
Nee.
Das nicht, dass Sie in der Sprache
nehmen. Okay. Nee, ein absolutes Unding, dass der hier im Landtag war und dass unser schöner Thüringer Landtag quasi hier als Kulisse für Entmenschlichung, Ausgrenzung und für Vertreibungsideologie verwendet wurde durch die AfD, auf Einladung der AfD. Und das ist nicht in Ordnung. Und ich meine, Sie haben es ja heute auch in Ihren Zeitungen geschrieben, was Mario Vogt gestern hier beim Gedenkakt im Thüringer Landtag sehr klar gesagt hat, dass das keine neue Idee ist, sondern dass das einfach nur braune Ideologie ist in neuen Schläuchen und dass das in diesem Haus keinen Platz hat. Und das ist eine Forderung, der ich mich absolut anschließe. Und die Konsequenz wäre, dass man dann zu einer Regelung kommt, dass solche Typen im Thüringer Landtag keinen Zutritt mehr bekommen.
Das heißt, Betretungsregeln des Landtages anpassen oder vorher schon ein Stadtverbot, also eine Abweisung an den Stadtgrenzen ermöglichen?
Weiß ich nicht, muss man überlegen. Gibt's
was, ich frage Sie ja, was
ja,
Sie lieber...
Ja, nee, ich habe geschrieben, was ich gerne erreichen möchte, was das Ziel ist, weil ich das nicht für in Ordnung halte, dass solche Menschen, die solche Ideologien vertreten, halt in unseren parlamentarischen Gebäuden wandeln. Wie man das erreicht, da würde ich mir einfach jetzt wünschen, dass aus dem, was der MP gestern auch gesagt hat, der Landtagspräsident und andere sich dazu Gedanken machen, wie wir das organisieren können.
Ja, aber Sie sind ja auch in der Landtagsfraktion, also Sie hätten ja auch die Möglichkeit, im Ältestenrat dann einen Vorstoß zu machen, möglicherweise...
Wir werden auch weiter diskutieren, ne? Aber das ist, glaube ich, was wir gemeinsam zwischen den Fraktionen verabreden müssen. Es gibt Beispiele aus anderen Städten, wo das schon funktioniert hat mit den Stadtgrenzen. Sicherlich kann man hier auch was verabreden, wie wir damit umgehen, wer wie in dieses Haus kommt. Aber man muss schon unterscheiden zwischen einem rechtsextremen Ideologen und einem ganz normalen Besucher, den man als Abgeordneter vielleicht mal mitnehmen will, wenn man ihm mal irgendwas zeigen will oder weil man hier ein normales Gespräch hat. Das war ja nicht der Fall. Und wenn Sie dann noch sehen, was da auf X und auf anderen Plattformen durch die AfD produziert wurde an KI-Videos und viel mehr, das haben Sie ja alles gesehen. Insofern kann man da jetzt nicht davon ausgehen, dass das hier irgendwie ein wichtiger Beitrag zur Debatte wäre, wie das versucht hat, Herr Kotter auch darzustellen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wieder mal eine bewusste Provokation, wieder mal eine Grenzüberschreitung. Ja, aber es ist ja entsprechend auch vom Ministerpräsidenten eingeordnet worden. Es sind ja die gleichen Sachen, die auch der Innenminister bzw. Georg Mayer, SPD-Landesvorsitzender, dort immer wieder sehr klar und deutlich angesprochen hat, wogegen die AfD auch versucht hat, vorzugehen und ihm den Mund zu verbieten. Und dann haben sie natürlich mit diesem Termin jetzt vor 2 Tagen wieder bestätigt, dass das alles richtig ist, was wir alle sehen und wahrnehmen. Und dass es eben keine politmediale Verschwörung gibt, die versucht, Herrn Sellner mundtot zu machen. Das war jetzt ein Zitat aus dem X-Post von Kotter. Also Sie und ich und alle anderen, die heute da waren, wollen Herrn Sellner mundtot machen. Und das ist eine große Verschwörung. Und ich finde, da sind wir alle gemeinsam gefordert, da nicht weiter so darüber hinwegzugehen, sondern das muss weiter immer wieder klar benannt und aufgearbeitet werden durch uns alle gemeinsam.
Machen wir, weil Sie Herrn Kotter jetzt schon 3-mal angesprochen haben, machen wir die Protokollfrage gleich mit. Er kandidiert ja als Landtagsvizepräsident. Ihre Fraktion verhält sich dazu
wie in der Vergangenheit
auch. Wie in der Vergangenheit genau. Auch. Wäre möglicherweise auch ohne diesen X-Post und sein Verhalten so gewesen.
Ja.
Jetzt hat Herr Hasselhoff heute gesagt, als er hier war, dass seine Fraktion nicht mehr diese Kombination aus Zustimmung mit Präsidenten und Richter und Staatsanwaltschaft für Wahlabschluss und die nicht mehr koppeln will. Es gibt heute 14 Uhr eine Vorstellungsrunde im Justizausschuss und Herr Kühn hat vorhin gesagt, dass die CDU dann einen gemeinsamen Vorschlag einreichen wird, eine Liste aller Kandidaten, sozusagen in Stellvertretung für auch Sie, die SPD. Wollen Sie das nicht selber machen? Können Sie das nicht selber machen? Widerspricht das irgendwie Ihren, weiß ich nicht, Vorstellungen davon?
Nein, das ist ein sehr guter Vorschlag, den wir jetzt schon eine Weile diskutieren, weil es ja eben darum geht, hier in diesem Hohen Haus einen Beschluss herzubekommen, der genau eben diese Stellen endlich besetzt. Und deswegen schlagen wir ja gemeinsam vor, dass die Kandidierenden sich im dafür richtigen Ausschuss, im Justizausschuss heute vorstellen. Und deswegen schlagen wir auch vor, einen gemeinsamen Vorschlag zu machen, auf dem sich dann auch Leute vielleicht finden, die sich auf einem Vorschlag der SPD niemals finden würden. Also Sie sehen das Bemühen der demokratischen Parteien, diese Gremien zu besetzen, und Sie sehen ein weiteres Mal dokumentiert, dass die AfD hier keinerlei Konstruktivität erkennen lässt. Das Gegenteil ist der Fall. Die haben überhaupt gar kein Interesse an einem funktionierenden Staat. Das haben wir ja schon tausendmal besprochen. Ich kann Ihnen das auch gerne immer wieder sagen. Ich finde, es gibt immer wieder Belege, die das dokumentieren, jetzt auch dieses Verhalten. Wir brauchen da nicht in irgendwelche Hinterzimmer zu gehen, sondern der Ausschuss ist der richtige Ort, wo man sich vorstellt. Und dann könnte man das auch wählen, offensichtlich. Nach wie vor offensichtlich gibt es keinerlei Interesse der AfD, dort quasi die Funktionsfähigkeit unserer Institution abzusichern. Mal einfach mal zur Kenntnis nehmen.
Reden wir mal über die Plenarsitzung nächste Woche und über das allseits beliebte Thema Polizeiaufgabengesetz. Wir haben Herrn Augsten, Ihren Koalitionspartner, gehört, der sagte, Zitat, das BSW wäre mit CDU und SPD noch nicht fertig in der Diskussion zu diesem Entwurf, der da jetzt vorliegt. Sind Sie denn fertig und was haben Sie da vom BSW schon gehört, wo da so noch Änderungen her sollen und wie geht es jetzt weiter mit dem PAG innerhalb der Koalition? Also offenbar ist da ja noch ein Schritt zu gehen, bevor man sich über die dann notwendige 45. Stimme Gedanken macht.
Ja, also ich glaube, wir sind jetzt parlamentarisch einfach am Anfang des Verfahrens. Wir wollen es jetzt nächste Woche erstmals im Landtag diskutieren und dann zur Ausschussberatung in den Innenausschuss überweisen. Und dann fängt ja erst sozusagen die parlamentarische Beratung im Ausschuss so richtig an. Es wird Anhörungen geben, man wird darüber sprechen und nochmal hören, was die einzelnen Fraktionen und Akteure dazu sagen, um dann am Ende ein bestmögliches Gesetz wieder zurückzubekommen in den Thüringer Landtag, um eben das beschließen zu können und die Grundlage dafür zu schaffen mit dem Polizeiaufgabengesetz, dass die Polizei in Thüringen bestmöglich für die Sicherheit der Menschen in Thüringen sorgen kann. Und die Aspekte, die da drin sind, finde ich schon gut. Und die haben wir auch schon verschiedentlich diskutiert, wenn es darum geht, wie man insbesondere Frauen in Fällen von häuslicher Gewalt helfen will, mit der Fußfessel durch Anordnung der Polizei und nicht mehr richterlich, durch diese Annäherungsmeldungen, die möglich sind, durch die Weitergabe auch an Opferberatungsinstitutionen, ohne quasi, dass die Einwilligung nötig ist, damit man quasi auch künftige Opfersituationen vermeiden kann. Sie kennen das alle, Sie haben sich da vermutlich wirklich intensiver mit beschäftigt als ich, als quasi Globalist, der sich über alle Themen drüber schaut. Wir haben das Thema mit der Drohnenabwehr, wo die Polizei einfach Befugnisse bekommt und wir nicht einfach die Landespolizei entsprechend rechtlich aufstellen müssen, dass sie auch bei der Drohnenabwehr tätig werden kann, ohne dass wir erst die Hilfe der Bundeswehr anfordern müssen. Das ist einfach eine ganz pragmatische Sache, die andere Länder schon geregelt haben. Bei uns ist das noch offen. Und dann haben wir auch noch diese ganzen anderen Themen, medizinische Notfälle von Menschen in Polizeigewahrsam. Ne? Auch, glaube ich, gute Regelungen, die am Ende denen genau helfen, die dort quasi in Gewahrsam sind. Ich glaube, das sind alles gute Dinge, über die wir sprechen können. Natürlich ist das auch ein Thema, was meine Partei betrifft, wenn dort quasi Dinge beschrieben werden, die in irgendeiner Weise auch Grundrechte tangieren oder einschränken. Da sind wir schon sehr sensibel und achten da genau drauf. Am Ende, glaube ich, ist das, was jetzt in den Landtag kommt, ein wirklich guter Aufschlag, an dem wir jetzt weiterarbeiten können. Und es ist immer so, dass, und so ist der Prozess ja auch angedacht, dass Dinge niemals den Landtag so verlassen, wie sie reingehen. Insofern ist das auch was, was ich mit einer relativen Unaufgeregtheit darauf schaue, ob jetzt von Herrn Augsten bis Herrn Schaft, werden wir uns schon darüber auseinandersetzen und eine Lösung finden.
Von Herrn Schaft hätte man so eine Aussage, die kam ja auch möglicherweise erwartet, dass innerhalb der Koalition dann so eine klare Aussage kommt, wir sind mit CDU und SPD noch nicht fertig an der Stelle.
Das wir sind alle noch nicht fertig miteinander. Wir haben noch dreieinhalb Jahre.
Sie haben noch dreieinhalb Jahre. Das im besten Fall, genau. Guck mal ins Rund. Simon und Daniel.
Naja, also ich will jetzt nicht zum Bürger, sondern zu dem schönen Thema Anträge der AfD und wie verhält sich die Koalition dazu. Herr Augsten hat zumindest für meinen Dafürhalten heute ziemlich deutlich gesagt, also wenn es ein guter Antrag, was gut ist, hat er nicht definiert, ist, dann ist das BSW künftig der Meinung, dass diese AfD-Anträge, die gut sind, in den Ausschuss zu verweisen. Da würde mich nochmal die Position der SPD interessieren und wie stark möglicherweise, auch die CDU hat ja diesen Trend, wie stark das die Koalition belastet, diese Diskussion und die Ausschussüberweisung von AfD-Anträgen. Mhm. Gibt es da eine Gefahr irgendwo, dass man sagt, jetzt reicht es eigentlich?
Ist eine Gefahr? Nee, wir haben ja, nee, gibt's nicht. Also wir haben klare Verabredungen getroffen im Koalitionsvertrag und an die halten wir uns ja auch alle bis hierher. Und wenn es da quasi Gesprächsbedarf geben sollte von Partnern, dann wäre vielleicht der Kooperationsausschuss oder der Koalitionsausschuss der Ort, um das zu diskutieren. Aber ich finde es ja bemerkenswert, dass wir immer, Sie haben es ja gerade selber gesagt, nebulös von irgendwelchen guten Anträgen der AfD sprechen. Derjenige, der meint, er hätte Leute in seinen Reihen, die das überweisen wollen, kann noch nicht mal einen hier benennen. Das finde ich schon mal bemerkenswert. Wir kommen gerade vom Deportationsbefürworter Sellner, der auf Einladung der AfD hier in diesem Landtag war. Und 5 Minuten später ist es eine legitime Frage, warum wir eigentlich nicht Anträge der AfD überweisen. Also das kriege ich in meinem Kopf nicht zusammen. Das ist ein Thema, da sind wir ganz klar als SPD, da wird sich auch nichts ändern. Wir haben zudem, das habe ich ja auch schon vertreten, quasi im Regierungsvertrag uns verabredet als Braunberg-Koalition. Wir haben Arbeitspläne der Landesregierung, die können die gerne selber vorstellen und wir nehmen uns als Fraktion Dinge vor, die wir nach und nach abarbeiten wollen. Und das tun wir nach unserem eigenen Zeitplan und ermessen und lassen uns da auch nicht und schon gar nicht von rechtsextremen, gesichert rechtsextremen Oppositionspartei in irgendeiner Weise treiben und daran wird sich auch nichts ändern.
Erstmal Kompliment, der Ticker noch draußen scheint zu funktionieren, denn dass Herr Augsten keinen Antrag benennen konnte, das war noch nicht Thema, seit Sie hier drin sitzen. aber das war ja nicht, also die Frage der Kollegin ist ja tatsächlich nicht beantwortet. Inwieweit belastet das diese Koalition, also bei Ihrer Reaktion, die Sie jetzt hier vorne uns zum Besten gegeben haben, dann fällt es mir zumindest schwer, vielleicht geht es anderen auch so, nicht daran zu glauben, dass solche Blinker von Herrn Aus... Herrn Augsten, nicht diese Koalition belasten oder Sie auch als SPD-Fraktion belasten?
Nee, also im Moment belastet mich das nicht. Es scheint ja gerade Herrn Augsten zu belasten. Und ich habe ja gesagt, wenn es da was gibt, was irgendjemanden in dieser Koalition belastet, dann müssen wir drüber reden. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber ich habe auch versucht, deutlich zu machen, dass sich an unserer Haltung nichts ändert und dass wir eine vertragliche Grundlage haben, an der sich auch nichts ändert. Und dass ich im Kontext auch jetzt von aktuellen Entwicklungen, Herr Sellner hier im Landtag, nicht sehe, auf welcher Grundlage ich hier über vermeintlich gute Anträge, die keiner kennt, von der AfD sprechen soll. Insofern bin ich da, belastet mich das nicht. Wir können da sicher weiter drüber reden, aber es sollte niemand glauben, dass die Vereinbarung, die wir im Koalitionsvertrag getroffen haben, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD, etwas ist, das irgendwie über 1,5 Jahre aus diesem Vertrag herauswächst oder aus der Haltung, die die SPD in diesem Koalitionsvertrag eingebracht hat. Da soll sich niemand was vormachen. Insofern bin ich dankbar für die Gelegenheit, dass ich das hier nochmal so klar sagen durfte.
Wenn das BSW oder Teile des BSW dafür stimmt, einen, wenn Sie dann einen gefunden haben, guten Antrag der AfD in den Ausschuss zu verweisen, ist das ein Bruch des Koalitionsvertrages für Sie?
Ja, so läuft das ja nicht in der Koalition. Wir machen ja nicht wilde Abstimmung, sondern wir sprechen darüber, wenn es irgendwas gibt und bereiten gemeinsam Sitzungen vor. Auch das ist im Übrigen im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Wenn nicht jemand Gewissensbedenken grundsätzlicher Art hat, wird gemeinsam abgestimmt. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Element irgendwie von Zusammenarbeit im Parlament über Fraktionsgrenzen hinaus. Ich kann doch Dinge kontrovers diskutieren, aber am Ende gibt es eine Entscheidung. Und dann trage ich das als Abgeordneter, trage ich die Fraktionsmeinung und die gemeinsam abgestimmte Haltung durch den Landtag, auch wenn meine persönliche, individuelle Bewertung in einem konkreten Fall eine andere ist.
Das heißt, Sie,
aber nur so kann es doch funktionieren. Und das ist auch was ich vom BSW erwarte und zu dem wir uns gemeinsam verabredet haben.
Das heißt, die Abstimmung im Sonderplenum fanden Sie nicht wild? Also die Abstimmung im Sonderplenum widerspricht ja dem, was Sie gerade gesagt haben.
Das ist richtig, zumal nach den aus meiner Sicht klaren Darstellungen von Georg Mayer und auch Dorothea Marx insbesondere. Aber... Wir haben, was ich gerade gesagt habe, gilt genauso, wie dass wir immer auch in dieser Koalition darauf achten, dass wir uns so alle so nehmen, wie wir sind. Daran wird sich auch nichts ändern. Also natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es die Enthaltung da nicht gibt. Ja. Aber ist halt so. In diesen Zeiten.
Die Äußerung von Herrn Augsten jetzt für Sie Einsatz, nochmal das Gespräch in der Sache zu suchen. Wie werden Sie damit jetzt umgehen in den nächsten Tagen?
Ich gehe davon aus, dass Frank Augsten das Gespräch, wenn dann sucht, mit mir und mit den anderen Partnern der Koalition, also mit der CDU im Kooperationsausschuss oder im Koalitionsausschuss. Das ist der Ort, wo das hingehört und das ist ja jetzt nichts. Wenn er mit mir reden will, muss er ja nicht hierher kommen, Ihnen etwas sagen und dann nehme ich das mit, sondern er hat meine Nummer und wir können reden und seien Sie sich sicher, wir reden auch viel. Wir reden auch viel über diese Fragen, aber
Wir sind auch Dienstleister und vermitteln da gern. Simon?
Nochmal, Herr Augsten hat heute etwas dezidiert gesagt, aber Sie wissen es wahrscheinlich besser als wir. Also bei der CDU gibt es ja diese Überlegung auch. Also Sie sind ja quasi jetzt so ein bisschen in der Bedrängnis als kleinster Koalitionspartner, dass die beiden anderen eher diesen Shake machen wollen, Ausschussüberweisung von Anträgen der AfD. Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Es ist ja jetzt nicht singulär, dass Herr Augsten da irgendwie vorprescht.
Ja, er hat es heute angesprochen. Von der CDU habe ich dazu nichts gehört. Wir haben eine Verabredung im Koalitionsvertrag. Wenn es da Gesprächsbedarf gibt, dann reden wir darüber. Entschuldigung, dass ich das jetzt noch mal so sagen muss. Ich fühle mich da gar nicht in Bedrängnis. Wir haben eine klare Verabredung, die gilt. Ich sage es auch noch ein drittes Mal, wer hier wen am Montag in dieses Haus eingeladen hat und was damit verbunden ist, dass hier keiner in der Lage ist, einen guten Antrag der AfD zu benennen. Dass es natürlich darum geht, Positionen wie Deportationsfantasien und wir kommen mit 60 Millionen klar statt mit 80 und wir können auch mit 25% weniger auskommen, Herr Höcke, dass man natürlich solche Positionen legitimiert, wenn ich plötzlich scheinbar gute Anträge in anderen fachlichen Bereichen finde. Das ist doch die Haltung der SPD, die sich dahinter verbirgt. Das gibt es nicht und ich werde sicherlich in keiner Weise dazu beitragen, irgendeine Position der AfD zu legitimieren, indem ich scheinbar fachlich zulässige, unkritische Anträge irgendwo hin überweise. Das wird nicht passieren.
Und wenn es ein Koalitionspartner macht, dann platzt die Koalition, da haben Sie ja einen Parteibeschluss. Also fühlen Sie sich an den noch gebunden?
Bitte, natürlich fühle ich mich daran gebunden. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir davor sind, sowas zu erleben oder dass die Koalition platzt.
Ihr Koalitionspartner, Fraktionsvorsitzender Augsten, sitzt hier und sagt das ganz offen. Gute Anträge werden überwiesen, dass er keinen nennen kann, geschenkt. Vielleicht findet er irgendwann einen und dann stehen wir vor dem Fall und dann kriegen Sie genau das Thema ganz gratis serviert und live und in Farbe. Deswegen fragen wir das nach.
Ich glaube, bevor es dazu kommt, dass hier irgendjemand in dieser Koalition wild abstimmt, sollte man erstmal in der Koalition darüber reden. Und nur dafür habe ich doch geworben und darauf können Sie sich auch verlassen, dass Herr Augsten nicht nur hier etwas sagt, sondern dass wir auch auf Fraktionsvorsitzenden-Ebene, auf Abgeordneten-Ebene, auf PGF-Ebene, all die Dinge besprechen, die die einzelnen Partner bewegen.
Also erstmal durchatmen.
Erstmal durchatmen, genau.
Okay. Atmen wir alle mal durch. Jan, ich glaube, ich habe die schon zweimal übergangen jetzt, sorry.
Jetzt noch ein Thema ohne AfD. Bürgerauftragte nächste Woche. Ich habe da inzwischen drei Fragen dazu. Zum einen,
drei sogar.
Ja, die CDU hat ja das Amt in Frage gestellt. Also nach dem braucht man keinen Bürgerbeauftragten. A, wie stehen Sie zu diesem Amt? Braucht es den Bürgerbeauftragten? Dann, wie sehen Sie die Kandidatin und was sagen Sie denn jetzt zum Vorschlag der Linken, die die Wahl werden ausgesetzt und in den März gezogen hätte, um bei einem anderen Kandidaten?
Also wir sehen das nicht so wie die Junge Union. Der Bürgerbeauftragte ist, glaube ich, ein wichtiges Amt für Thüringen. Gerade auch der Amtsinhaber, Herr Herzberg, hat das, glaube ich, sehr rührend und sehr, sehr souverän gemacht und hat sich da wirklich gekümmert und hat das, was wir oder schlaue Menschen irgendwann mal in das Amt des Bürgerbeauftragten hineininterpretiert haben, glaube ich, wirklich gut ausgeführt. Insofern gibt es diesen Bedarf der Vermittlung zwischen Bürger und Verwaltung auch daneben, dass wir alle direkt gewählte Abgeordnete sind und auch irgendwie Bürgerbeauftragte, was ich heute schon gehört habe.
Ja, aber kann das nicht auch ein Landtagsabgeordneter leisten? Diese Vermittlung?
Ja, aber trotzdem brauchst du den Bürgerbeauftragten noch dazu, weil ich bin ja nur für einen, meistens geht es um ganz konkrete Themen aus dem Wahlkreis, Anliegen von manchen Leuten. Beim Bürgerbeauftragten oder bei der Bürgerbeauftragten geht es ja durchaus auch um Unzufriedenheit mit Verwaltungsprozessen, mit Bürokratie, mit anderen Dingen, wo man nicht weiterkommt, wo vielleicht nicht der erste Weg von Menschen, der ist in mein Abgeordnetenbüro, sondern wenn ich weiß, da gibt es einen Bürgerbeauftragten, der hat dafür auch 2-3 Leute und kümmert sich darum und ist dafür extra eingerichtet, dann laufe ich zu dem. Insofern ist der natürlich auch in gewisser Weise eine Entlastung für Abgeordnete, die sich dann noch mehr auf ihre Wahlkreisarbeit konzentrieren können. Ansonsten hat sich die Frau Demmer heute auch bei uns in der Fraktion vorgestellt. Ich finde, sie hat sich sehr gut präsentiert, kompetent erscheint meiner Fraktion und mir geeignet als Bürgerbeauftragte. Sie könnte das machen. Wir haben das auch bei dem vorherigen Kandidaten, der Herr Dehn war, glaube ich, der Name, auch schon so eingeschätzt. Insofern an der SPD-Fraktion wird die Besetzung nicht scheitern. Ich habe ähnliche Signale von der CDU gehört und aus der PSW-Fraktion ja bitte dann auch, weil es ist ja deren Vorschlag. Und jetzt hat Herr Schaft gerade gesagt, dass er...
Sie haben also Zweifel und würden gern mit der Koalition nochmal darüber sprechen.
Ja, dann müssen wir das machen.
Sie werden sie nicht mitwählen.
Gut, ja, dann ist klar, dass wir darüber sprechen. Und dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, unabgestimmt, dass dann wahrscheinlich die Wahlen entsprechend noch von der Tagesordnung genommen werden. Es sei denn, wir führen jetzt Gespräche, weiß ich nicht, ist jetzt dieses Hätte, mag ich eigentlich gar nicht. Also weder die Fragen noch die Antworten. Müssen wir gucken, was die Gespräche mit Herrn Schaft jetzt bringen. Ich habe ihn ja jetzt noch nicht gesprochen. Vielleicht kann man das ja auch bis nächste Woche.
Also Sie würden sagen, mit der Brechstange muss es nicht sein.
Nö, aber jetzt reden wir erstmal. Mhm. Also ich habe, ja, nee, wir machen keine Brechstange und Herr Schaft hat in der Regel auch nicht die Brechstange dabei. Das ist wirklich ein, auch bei konflikthaften Themen einfach ein gutes Miteinander. Ansonsten?
Darf ich Sie noch fragen, bevor Sie uns jetzt diese Themen aus dem Plenum noch berichten wollen, wirklich das sofort ab.
Nur wenn Zeit ist, sonst gehe ich.
Ja, wir haben nach hinten noch Zeit. Aber Sie nicht. Ne? Es gab ja die Woche drei Lebenszeitverbeamtung bei Staatssekretären, so kurz nachdem diese Mindestprobezeit ausgelaufen war. Jetzt ist die CDU regierungsführend. War sie in der letzten Legislatur nicht, da hat die CDU das noch harsch kritisiert. Die SPD sitzt immer mit dem Bus, war in beiden Regierungen dabei. Deswegen frage ich Sie, ist das vor dem Hintergrund, dass ja allenthalben in dieser Koalition, in dieser Regierung zu Maß halten, genauer mal auf das Thema Beamten gucken, sparen und so weiter gemeint wird, ist das ein gutes Signal, wenn das da so einen Monat nach dem Ablauf der Probezeit schon passiert? Wie blicken Sie auf seine Moves, hätte ich jetzt fast neudeutsch gesagt?
Also ich und auch wir als SPD haben das sozusagen insofern nie in der Form kritisch begleitet, wie das vielleicht die CDU noch in der letzten Legislatur in einer anderen Rolle getan hat. Wir wollen einen handlungsfähigen Staat und eine handlungsfähige Regierung und diese Verbeamtungen sind zulässig. Und das ist, glaube ich, auch was, was in den konkreten Fällen die richtige Entscheidung ist. Insofern habe ich da nichts dran auszusetzen und bedauere auch ein bisschen, wenn sozusagen Menschen sich bereit erklären, solche Aufgaben zu übernehmen und wir dann darüber sprechen, wie als wäre das jetzt ein Frevel, dass die dafür beamtet werden. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die mir in dem Kontext handlungsfähiger Staat und Vertrauen in unsere Institutionen einfach grundsätzlich nicht gefällt. Insofern.
Ne? Ja, okay, danke. Ich gucke ins Rund. Was sind denn so Ihre zwei Hauptthemen?
Ich hätte jetzt noch, wenn Sie gestatten, noch zwei Sachen gesagt, nämlich zu unserer aktuellen Stunde, die wir eingereicht haben als SPD. Die trägt den schönen Titel Beschäftigte stärken statt pauschal zu kritisieren. Ursachen steigender Krankheitstage in Thüringen in den Blick nehmen. Da gab es jetzt auch gestern die entsprechende Berichterstattung zum Beispiel von der Barmer Thüringen, die nochmal herausgearbeitet hat, wie die Krankentage sich in Thüringen entwickeln. Also 24,8 Tage pro Jahr haben im letzten Jahr in Thüringen durchschnittlich Arbeitnehmerinnen mit Doppelpunkt dazwischen auf Arbeit gefehlt. Damit sind wir quasi Spitzenreiter in Deutschland. In alten Bundesländern sind das teilweise nur 14 Tage. Und was wir erleben, ist halt eine Debatte darüber, ob man nicht die Möglichkeit, sich telefonisch krank zu melden, wieder abschaffen müsste, weil das transportiert natürlich wieder den Duktus von irgendwie Menschen, die gar nicht krank sind und sich zu Hause auf die faule Haut legen. Das ist ein Duktus in der Debatte, der uns nicht gefällt und darüber wollen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir Menschen in Thüringen schützen, wie wir ihre Gesundheit schützen, damit sie besonders gut dann auch auf Arbeit gehen können. Das wollen wir natürlich auch. Was wir nicht brauchen, ist eine Debatte, die eben kranke Menschen unter Druck setzt, sondern wir brauchen eine Debatte darüber, wie wir betriebliches Gesundheitsmanagement stärken können, wie wir dafür sorgen können, dass Menschen weniger krank werden. Und wenn ich da dann schaue, dass in Teilen der CDU auch darüber gesprochen wird, das Recht auf Teilzeit wieder abzuschaffen, geht das genau in die gleiche Kerbe, gerade wenn ich in den Bereich Pflege schaue, wo so viele Menschen ganz bewusst sich dafür entschieden haben, in Teilzeit zu arbeiten, weil es eben aufgrund der körperlichen und psychischen Belastung teilweise gar nicht anders geht und familiäre und andere Rahmenbedingungen noch dazukommen, so eine Debatte zu führen, da fühlen sich viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, vor den Kopf gestoßen. Das finden wir nicht in Ordnung, das wollen wir gerne bei dieser aktuellen Stunde richtigstellen, weil in diesen Bereichen, gerade der Pflege zum Beispiel, geht es ja nicht darum, dass sich jemand dann entscheidet, Teilzeit oder Vollzeit, sondern diese Menschen, die dort arbeiten, werden sagen, Teilzeit oder gar nicht. Insofern ist das ein Schuss ins Knie. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, über das ich gerne mit Ihnen noch kurz sprechen wollte, wäre das Thema Rettung kleiner Kindergärten in Thüringen, Lieblingsthema der SPD. Auch ein wichtiges Thema, da haben wir ja im Landeshaushalt entsprechend Gelder auch eingestellt. Und ich finde es gut, dass der Bildungsminister Tischner jetzt sagt, er kümmert sich um dieses Thema. Das haben wir auch, wundert mich auch nicht. Deswegen kann ich das hier locker flockig sagen. Finde ich gut, dass er sich der Sache annimmt. Es wird jetzt so sein, dass quasi wir im Märzplenum dann eine Vorlage bekommen seitens der Regierungsfraktionen, die eben die Novelle zum Thüringer Kindergartengesetz auf den Weg bringt. Und zwar nur diese kleine, um eben das zu ermöglichen, dass wir wie von der SPD im Haushalt verankert dafür sorgen, dass kleine Kindergärten eben diesen Sonderzuschlag von 5% pro Monat auch bekommen können. Weil das Geld ist jetzt im Haushalt, wir brauchen eine Novelle des Thüringer Kindergartengesetzes in diesem Bereich, damit dann auch das Geld verausgabt werden kann und wir hier nicht nur eine Schaufensterzahl in den Haushalt bekommen haben. Und ich bin Minister Tischner dankbar, der jetzt eine entsprechende Ressortabstimmung auf den Weg gebracht hat, sodass dann im Februar das Kabinett seinen Segen geben kann und wir dann eine entsprechende Formulierungshilfe bekommen als regierungstragende Fraktion und das dann im März Plenum auf den Weg bringen können.
Kleine Novelle heißt, die große folgt dann auf dem Fuß.
Die folgt dann auf dem Fuß. Wir müssen ja unter anderem die Grundlage dafür schaffen, das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen ab 1.8.27. Nur zwei, drei andere Dinge müssen wir da auch noch anfassen. Das kommt ohnehin. Aber diese Regelung eben für 26 für die kleinen Kindergärten macht es notwendig, dass wir jetzt handeln und das im ersten Quartal auch schon aufgleisen.
Sehr schön. Ich gucke ins Rund und Sie haben alle Fragen zu aller Zufriedenheit beantwortet, sehe ich. Herzlichen Dank, Herr Liebhaber.
Gerne, vielen Dank. Schönen Tag.
Das Mikro noch ein hier.